alle sterben.
Endlich, wir reden über den Tod.
Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Ausgabe Endlich zu zweit. Heute geht's um das Thema Beziehungen und Trauer, beziehungsweise was hat die Trauer mit unserer Beziehung gemacht, hat sie sie verändert? Gibt's da was dazu zu sagen? Oder? Ja.
So sieht's aus, Susanne. Und du bist Susanne und ich bin Caro. Ja, und Susanne, du hast dir dieses Thema gewünscht. Stimmt's?
Das stimmt total. Also ich habe in letzter Zeit relativ viel darüber nachgedacht, wie das so gewesen ist mit den ganzen Toden, die ich so mitgemacht habe und was sich eigentlich daraus so geändert hat und was man so, wir hatten das ja auch in der letzten Folge, was sich bei einem selber so ändert. Mir ist aufgefallen, dass es eben mein Bullshit-Detektor irgendwie sehr viel sensibler geworden ist und ich mir viel weniger Bullshit bieten lasse als früher, eben auch in Beziehungen und dass das sich eben sehr stark auf die Art und Weise ausgewirkt hat, wie meine Beziehungen heute sind. Und dass es sich, ja, es unterscheidet sich einfach irre zu dem, wie es früher war. Also ich meine, natürlich bin ich ein anderer Mensch, bin ja auch älter geworden und sowas. Und wahrscheinlich findet man eh auch so ein bisschen seine Grenzen, aber das, dieses gerade, dieses Grenzen setzen Thema und so, ich würde mal sagen, das ist beziehungsstrukturierend.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Ja. Ja. Und du hast eine Umfrage gemacht bei Instagram.
Richtig, ich habe auf unseren drei Social Media Kanälen eine Umfrage gemacht.
Frau Kraft ist ja auch die Social Media Beauftragte, falls das jemand noch nicht wusste.
Richtig, genau. Also unsere Twitter-Umfrage, muss ich sagen, war am wenigsten ergiebig, was mich sehr gewundert hat, weil unsere Twitter-Gemeinde ja ansonsten gerne kommentiert und da kein Blatt vor den Mund nimmt. Mhm. Diesmal aber haben sie alle nur geliked und haben nicht kommentiert. Dafür war Facebook und Instagram sehr viel.
Das ist so eine kleine Social Media Analyse, ist ja nett von dir.
Das war wirklich total interessant, weil also bei Facebook haben 75 Leute geantwortet.
Wow.
96% davon haben gesagt, ja, die Trauer hat meine Beziehung verändert.
Da haben wir eine richtige Erhebung gemacht, Mensch.
Und 4% haben gesagt, nö, hat sie nicht. Mhm. Und das sind, glaube ich, so 72-3 Stimmen oder so, was ja echt schon ganz schön viel ist, muss man sagen. Und noch erhellender war tatsächlich Instagram. Da haben auch 88% gesagt, voll. Hat's voll verändert. Mhm. Und 12% haben gesagt, nö, eigentlich nicht.
Und was war N?
Was war was?
N. N ist immer die Anzahl der Teilnehmer. Teilnehmerinnen.
Das habe ich jetzt gar nicht hier auf dem Schirm.
Aber da gab's ganz coole Sachen, was die Leute so geschrieben haben, weil da konnten die selber was reintippen, ne?
Ja, da gab's halt echt ganz interessante Antworten, fand ich. Soll ich einfach mal ein paar vorlesen?
Lies mal ein paar vor, die dir gut, besonders gut gefallen haben.
Eine Antwort war, die Trauer überschattet täglich unsere Ehe, fühle mich nicht wahrgenommen.
Ja, krass. Ja, also da möchte ich mal gleich was sagen.
Ja.
Entschuldigung, du kannst ja gleich dann noch weiter vorlesen. Es ist so, diese verschiedenen Arten von Beziehungen, die man hat, die muss man ja auch getrennt betrachten, finde ich. Also so Familie ist was ganz Eigenes, Freunde ist nochmal was anderes und so Partner, Partnerin. Und ich glaube, dass die Partner das meiste erwischt von diesen Veränderungen. Also ich glaube, dass so eine Partnerschaft, dass es echt eine Herausforderung ist für eine Partnerschaft, so eine Krise zu überstehen.
Ja.
Wenn jemand gestorben ist, den man sehr mochte oder eben plötzlich und dann man mit so komplizierter Trauer zu tun hat und so. Und das ist ja letztlich bei mir auch passiert, obwohl halt, es wird auch oft so, dass es so versetzt ist, paar Monate, Jahre später. Aber dass ich halt einfach so, ich habe das Gefühl, dass sich das Wertesystem so verschiebt.
Ja, das glaube ich auch. Genau, dass sich das Wertesystem verschiebt, dass man sich selbst so extrem verändert. Und eben auch, glaube ich, man kann das ja fast nicht nachvollziehen, wenn man da nicht drin steckt. Ne?
Das haben wir ja mal gesagt, ne? Wenn das Leute so, die so unbedarft sind vom Tod, dass die zwar coole Leute sein können, aber das halt nicht nachvollziehen können, das nicht verstehen können.
Ja. Das ist was glaube ich, extrem schwer so am Reißbrett sozusagen theoretisch irgendwie nachzuvollziehen ist. Und das merke ich tatsächlich, also ich merke das an mir selbst, ne, dass ich heute, wenn ich zurückblicke in die Zeit, ich würde sagen, wirklich so die, also, und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, so die ersten 4 Jahre, ich bin jetzt irgendwie so im 5. Jahr danach,
ja,
dass ich manches gar nicht mehr, ich weiß noch genau, wie das war, aber manchmal kann ich es fast gar nicht mehr nachvollziehen, weil es halt so anders ist und weil es so ein anderer Zustand ist, in
dem man dann ist. Du kannst fast nicht mehr genau nachvollziehen, wie du da, welche Art von Beziehung du da hattest, oder?
Nee, also einfach Reaktionen. Also sozusagen, dass man halt so arg gefangen sein kann in den Dingen und dass einem Dinge so extrem schwer fallen.
Sag mal konkret, was du meinst.
Naja, also schon diese ganz extremen ersten Trauerreaktionen. Also, dass ich nichts mehr tun konnte, dass ich nichts aushalten konnte, so, dass ich weder schlafen, trinken, essen, alles hat wehgetan und ich konnte eigentlich nichts davon aushalten, was so das alltägliche Leben mitbringt. Und ich finde, das ist ein Zustand, also den kann ich jetzt so im Nachhinein, ich weiß, wie das war und ich weiß, wie sich das angefühlt hat, aber der ist so anders zu dem, wie man normalerweise funktioniert,
ja,
dass ich das halt total gut nachvollziehen kann, dass das jemand, der das noch nicht erlebt hat, dass es einfach total ein fremder Zustand irgendwie ist.
Ja, aber da muss ich mal sagen, also ich habe ja gerade ein bisschen Liebeskummer. Ja, und ehrlich gesagt, also das ist jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge und so, habe ich mir das mal genau angeguckt, so die letzten beiden Tage. Und also wer so richtigen Liebeskummer schon mal erlebt hat, ich meine, noch einen Zacken schärfer oder auch 5 Zacken schärfer, wenn es irgendwie ein gewaltvoller Tod ist oder irgendwas mit schwieriger Trauer nach sich zieht, ist das ja auch. Also weil man verliert halt jemanden, den man liebt. Und unwiederbringlich. Also die Beziehung ist dann vorbei mit dem. So, man kann, wenn jemand noch lebt, natürlich dann andere Beziehungen finden und dann kann das heilen und so, aber wenn halt jemand stirbt, dann nicht. Und das ist nämlich die andere Sache, die ich finde, die oft vergessen wird, wenn man sich die Beziehungen anguckt. Man hat ja auch eine Beziehung zu dem Toten. Und ich finde das, oder zu der Toten, und ich finde, das verändert sich auch mit der Zeit. Weil du stehst ja in einer andauernden Zwiesprache. Mehr oder weniger explizit. Also ich habe das jetzt mit meinem Bruder nicht so gemacht tatsächlich. Mit meinem Vater habe ich tatsächlich lange gesprochen. In meinem Kopf immer. Und natürlich, man rennt immer wieder gegen Wände, weil man halt irgendwann immer fragt, ja, aber warum? Und dann kommt da halt die Wand und dann latscht man dagegen und merkt, ach ja, stimmt, ich rede ja nur mit mir selber und darauf gibt's keine Antwort.
Ja.
Aber trotzdem, so deine Einstellung zu der Person, zu den Toten, die ändert sich auch mit der Zeit.
Ja, ich würde sowieso gerne noch mal in die andere Richtung denken. Nämlich auch, wie die Beziehung, die man zu den Toten hatte, eigentlich sich auf die Trauer auswirkt. Und da würde das ja auch.
Das ist sicher auch was, ja.
Auch mit reinspielen, dass das natürlich auch was ist, was sich dann verändert, ne?
Aha.
Aber wir können ja noch mal ein bisschen gucken, weil es waren auf jeden Fall noch ein paar mehr Kommentare, die sich auch auf die Liebesbeziehung
Da waren wir noch. Ich neige zum Springen. Haben.
Genau. Also zum Beispiel sagt jemand, ich habe mehr Kraft für mich gebraucht und die Energie und die Zeit hat dann in der Beziehung gefehlt. Das kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Also ganz ehrlich gesagt, ich hatte ja damals keine Beziehung. Und bei mir hat natürlich verkomplizierend reingespielt, dass ich, glaube ich, einfach noch wahnsinnig verliebt war in Stefan, als er sich das Leben genommen hat. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das hätte gehen sollen, wenn ich da eine Beziehung gehabt hätte. Also ich habe mich so krass um mich selbst gedreht und zwar 2 Jahre lang, glaube ich. Also um mich und um diese Trauer und natürlich auch um Stefan. Ich weiß nicht, wie das hätte gehen sollen.
Ja, mir hätte es ja eher geholfen tatsächlich, also weil ich ja diesen Strukturwahn habe, wenn ich merke, es droht abzugleiten in meinem Kopf in dunkle Gefilde, dann fange ich an, wie heute Morgen auch, super strukturiert zu sein, hyper. Also ich hab dann erstmal eine Stunde Yoga gemacht, dann Wäsche gewaschen und sowas im übertragenen Sinne mache ich eben auch, wenn ich um jemanden trauere, dann brauche ich feste Arbeitszeiten, das hilft mir total, dass ich zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich das Gefühl, ich bin ein Stück des Wegs gegangen, ich habe ein Stück geschafft, jetzt kann ich weitergehen, so, jetzt ist das Nächste dran. Und das, diese Etappensache, die hilft mir unglaublich. Und das kann man ja mit allem Möglichen machen. Man muss dazu ja auch nicht arbeiten gehen. Man kann sich auch selber Spaziergänge verordnen oder so. Mhm. Aber immer so dieses Gefühl, was ich dann hatte, so, ich habe das jetzt geschafft, das zu machen. Das hat mir total geholfen.
Das ist so lustig, weil das gab's ja bei mir einfach null. Ja. Also überhaupt das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas schaffen. Und selbst wenn ich mir das nur selbst auferlegt hätte, es wäre unmöglich gewesen. Also es musste daher ein riesiges großes Nichts und eine riesige große Leere vor mir liegen.
Wow. Ich habe so Angst davor, Caro. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich, wirklich, wenn du das sagst, schon alleine, weil ich jetzt auch gerade ein bisschen mehr dunkle Sachen gerade so in mir drin habe, denke ich so, ich kann das nicht. Ich habe panische Angst davor, ins Leere zu fallen.
Ja, aber musst du ja auch nicht. Machst du ja auch nicht.
Nee, kann also, ich nicht. Ich kann halt das tatsächlich nicht.
Das ist halt das Interessante.
Ich bin nämlich so eine Katze, daran, die du versuchst, in eine Badewanne zu stecken. Das geht ja nicht.
Ja, und bei mir ist es eben das genaue Gegenteil gewesen. Also wenn du mir gesagt hättest, jetzt geh mal schön weiter arbeiten oder mach mal dies oder mach mal das und versuch dich ein bisschen abzulenken, ich hätte dich erwürgt oder dich angeschrien. Ja. Oder
das hätte ich aber zum Glück nie zu dir gesagt.
Ja, das meinst du. Gott sei Dank. Noch einen zweiten Kommentar hier. Plus, ich hatte das Gefühl, dass mein Partner ungeduldig wird, weil die Trauer immer wiederkehrt.
Oh Gott, ja.
Und das kann ich mir natürlich auch total gut vorstellen, ne, dass das was ist, weil das dauert ja einfach so lange, wie es dauert und braucht so lange, wie es braucht. Und dass man dann so denkt, boah, jetzt kommt diese Dunkelheit schon wieder. Und wann wird das eigentlich mal besser?
Das ist wie ein Partner mit Depressionen.
Hm. Stimmt, ja.
Nur, dass man da vielleicht ein Ende sehen kann.
Ja.
So ein, oder zumindest, dass es ein Prozess ist, der genau so bleibt. Also so von den Gefühlen her, sondern dass sich die verändern eben.
Ja.
Dass man dann vielleicht schon irgendwann die Trauer halt tragen kann.
Hm.
Ohne, dass sie einen erdrückt. Ja, aber so Partnersachen, ich kann mir das mit der Ungeduld aber auch wirklich gut vorstellen. Ich finde, also da kann ich mich tatsächlich in den ungeduldigen Partner ganz gut reinversetzen.
Mhm.
Also weil, ne, man muss halt ständig seine Bedürfnisse zurückstecken.
Ja.
Weil ja, der andere es nicht kann.
Na, man muss halt einfach auch extrem empathisch sein die ganze Zeit, ne?
Das ist super anstrengend bestimmt.
Ja. Es gibt allerdings auch positive Aspekte, muss ich sagen, die hier zutage treten.
Ja, na klar.
Hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, wir sind zusammengewachsen.
Hm.
Was ich mir natürlich auch total gut vorstellen kann, also im besten Falle.
Ne? Ja, na, wenn es die Beziehung hergibt.
Ja, hier hat jemand geschrieben, positiv. Mein Mann hat mich so sehr gehalten, als meine Mama gestorben ist. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte.
Mhm.
Auch das Verhältnis zwischen ihm und meinem Papa hat sich seitdem so sehr intensiviert, dass er ihn selbst mit Vater anspricht. Ich bin ihm dafür so dankbar. Und das ist doch mal echt süß.
Ja, das ist sehr süß, das stimmt.
Genau.
Da ist ja schon die Familie mit drin jetzt. Weil das finde ich nämlich am allerweirdesten. Also wenn Familienmitglieder sterben,
mhm. Ja, erzähl mal, wie sich das auf deine Familienbeziehungen ausgewirkt hat.
Also als mein Vater gestorben ist, war ich ja gerade 19. Und da schaut man natürlich noch sehr, was machen die Eltern und also was macht die Mutter in dem Fall und richtet sich dann danach.
Mhm.
So, man braucht halt so ein bisschen Anleitung. Ich habe zwar nicht mehr zu Hause gewohnt, ich war schon ausgezogen, habe in der WG gewohnt und so. Aber ich meine, die Familienmitglieder bekommen plötzlich alle andere Bezeichnungen. Plötzlich ist es nicht nur deine Mutter, sondern auch die Witwe von.
Ja, krass.
Und das ist nicht mehr nur dein Bruder und du, sondern ihr seid jetzt Halbwaisen. Ich
ja,
habe auch total lange Halbwaisenrente bekommen.
Das würde mich auch mal interessieren. Darüber habe ich nämlich auch schon mal nachgedacht, wie man das eigentlich in Bezug zu sich selbst setzt.
Gar nicht. Also ich habe es immer nur auf diesem Rentenbescheid gesehen und dachte immer, Halbwaise.
Ja.
Da kommt man sich vor wie so ein, also ich habe dann immer so Assoziationen vom Krieg und dass da irgendwo und Waisenhäuser und was man halt sich so für seltsame Klischees im Kopf hat. Aber als Halbwaise, ja, und ich habe mich ja tatsächlich noch ziemlich jung gefühlt, so mit 19, also.
Na, es hat halt sowas von Alleinsein in der Welt, ne?
Also ja, es hat sowas von Verlorensein, ja, das stimmt.
Genau.
Ja. Naja, und meine Mutter ist, ja, das war schwierig. Also ich glaube, diese Trauersache ist halt auch so schwierig in der Familie. Also gerade, wenn es ein Suizid ist, weil alle trauern ja um jemand anderen. Sie trauert um ihren Partner, ich trauere aber um meinen Vater.
Ja.
Und meine Oma trauert um ihren Schwiegersohn und es ist einfach, jeder trauert um jemand anders.
Hm.
Und das kann man, das ist so schwer, da seinen eigenen Weg zu finden, wenn man, oder seine eigene, überhaupt seine eigene, also ich fand es wahnsinnig schwer, meine eigene Stimme zu hören dabei.
Mhm.
Weil ich immer, meine Mutter ist auch sehr laut und die hat das halt dominiert. Also sie hat halt, ja, sie hatte vor allem sehr viel Wut.
Mhm.
Sie war super sauer. Also ich glaube, dass es auch eine Art Schutzmechanismus bestimmt ist oder so. Aber sie hat halt eher auf meinen Vater geschimpft, als um ihn zu trauern.
Ja.
Und das fand ich unerträglich.
Mhm.
Und mein Bruder auch. Das weiß ich. Also das, eigentlich war es für uns alle unerträglich. Und aber eben dabei auch noch so wahnsinnig laut. Und ich glaube, ich hätte zu der Zeit einfach ich habe halt immer gedacht, ich muss für sie da sein. Ne, man muss sich ja dann um sie kümmern, mhm. weil und dann fallen auch immer so Worte wie jetzt seid ihr das Einzige, was ich noch habe und so. Und das setzt einem ja nicht gerade wenig Druck aus. Und dann kümmert man sich um die und dann vergisst man halt so ein bisschen selber. Also ich habe das, nicht Mann, ich habe vergessen, mich um mich selber zu kümmern, überhaupt zu wissen, was mache ich da, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Bruder einmal in so einer Kneipe war. Also wir sind nicht oft in Kneipen zusammengegangen, mein Bruder und ich. Wir hatten sehr unterschiedliche Freundeskreise. Und dann haben wir uns da ein bisschen zusammen betrunken. Und das ist das einzige Mal gewesen, dass wir darüber geredet haben.
Krass.
Weil wir so jenseits von meiner Mutter überhaupt keinen Modus hatten, über meinen Vater zu sprechen, weil die halt immer so super wütend und so super, super laut war. Und wir beide eigentlich wirklich traurig, dass unser Vater gestorben ist.
Ja. Aber ihr habt dann sozusagen auch keinen Raum zu zweit gefunden, um das irgendwie auszuleben. Weil das könnte man ja auch denken, dass sich das vielleicht dann intensiviert und dass ihr dann was zu zweit habt, was ihr ansonsten nicht oder hattet, was ihr nicht gefunden habt, aber das ging irgendwie auch nicht.
Nee, das war so eine Zeit, da bin ich weggestrebt von allen heimischen Sachen.
Ja.
Und mein Bruder war noch da oder ist auch weggezogen dann. Also wir sind in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgezogen und waren einfach auch so von den Vorlieben, von den Interessen, von den Haltungen her sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Also wir haben uns wirklich sehr gemocht. Ich habe ihn total lieb gehabt.
Hm.
Und ich wusste, dass er mich auch lieb hat. Und wir hatten als Kinder eine super schöne Beziehung. Aber als Erwachsene das war zu unterschiedlich.
Hm.
Es war liebevoll, aber distanziert.
Ja.
Gleichzeitig was Seltsames, aber. Ja, nee, das ist schade. Und das habe ich mir natürlich auch so ein bisschen zum Vorwurf, ne, irgendwann gemacht. Weil er ist ja ganz offensichtlich überhaupt nicht klargekommen damit. Hm. Und ich weiß überhaupt nicht, ob der da jemals mit jemandem drüber geredet hat.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Hm.
Könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich habe das in dem Sinne nicht erlebt, dass eben ein Familienmitglied stirbt. Also klar, als mein Opa gestorben ist oder so, aber da war ich auch 17 und das weiß ich gar nicht, kann ich
da,
gar
da
nicht.
Da heißt man nichts, ne, wenn der Opa stirbt. Dann wird man nicht Halbenkelin-weise, Waisenenkel.
Nicht halb groß,
da heißt, das ist doch verrückt.
Halb Großwaisin.
Das ist dafür kein, da gibt's dann kein Wort für, weil das wahrscheinlich irgendwie normal ist oder nicht extra bezeichnet werden muss.
Ja, vielleicht, weil es normaler ist tatsächlich.
Ja.
Aber ich hatte eben schon auch das Gefühl, dass so Stefans Tod meine Mutter und mich mehr wieder näher zusammengebracht hat. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil davor gab es eine Zeit, wo ich glaube, ich gar nicht so viel erzählt habe von mir.
Mhm.
Also viele Jahre eigentlich, als ich so dann jetzt hier in Berlin war, die letzten 10 Jahre und so, wo ich so das Gefühl hatte, da kann ich gar nicht so andocken.
Mhm.
Und da war dann einfach, also das war dann so extrem, dass ich das ja überhaupt nicht mehr, also da gab's nichts mehr zu verstecken.
Ja.
Das lag einfach nur da. Und ich konnte gar nicht anders, als mich da so komplett so offenbaren einmal.
Aber sie wollte es auch sehen und wollte.
Ja, und sie wollte mir vor allem helfen.
Ja.
Und das war schon, und ich habe mir da dann auch tatsächlich ein bisschen helfen lassen. Also sie hat dann Sie ist dann auch mit zu der Beerdigung gegangen, obwohl sie ihn gar nicht kannte. Also die wusste vorher gar nicht, dass es ihn gibt, weil ich ihr das auch nicht erzählt hatte und so, ne? Also das war schon, glaube ich, alles ganz schön krass für sie.
Wow.
Und ja, da war dann plötzlich irgendwie so eine Nähe da, die es vorher nicht gab.
Mhm.
Das fand ich tatsächlich ganz schön.
Ja, das ist schön, wenn das passiert.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, was so Freundeskreise angeht. Da willst du noch.
Ja, ich würde gerne noch eine Sache.
Dinge sagen, ne?
Was war denn das? Jetzt habe ich's. Ach ja, na klar. Ich wollte noch sagen, wie das war, als mein Bruder gestorben ist.
Ja.
Weil da gab's ja dann nicht mehr so viel Familie. Meine Oma war dement. Und dann gab's noch meine Mutter und mich. Und weil ich eben diese eine Erfahrung schon mal gemacht hatte mit ihr und sie sofort wieder in denselben Modus gegangen ist, lustigerweise, was überhaupt nicht lustig ist, aber sie hat sofort wieder mit dieser Anklage begonnen, ja, und hat gesagt, wie kann er das nur machen, was tut er uns nur an, und war halt sofort wieder wütend. Und diesmal habe ich das aber anders gemacht und habe das so von mir weggehalten.
Mhm.
Und das war gar nicht so einfach. Also weil, ne, dann kamen oft von ihr so Worte wie geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich habe gesagt, wenn ich mit dir mein Leid teile, dann habe ich anderthalb zu tragen am Ende.
Krass.
Und ich kann es nicht. Und das war halt so ein Moment, das sieht von außen total grausam aus, was ich da gemacht habe, weil ich habe mich von meiner Mutter distanziert. Und habe gesagt, ich möchte alleine trauern diesmal. Ich möchte die Zeit für mich haben. Ich möchte nicht für dich verantwortlich sein. Und vor allem möchte ich mich nicht deiner Trauer, diesem lauten, wütenden Ding immer aussetzen.
Ich finde überhaupt nicht, dass das krass ist. Also, oder hart oder irgendwas. Ich glaube, dass das das Richtigste war, was du machen kannst.
Naja, aber sie hat sich natürlich total verlassen gefühlt.
Ja, klar. Aber das Problem ist halt, also das hast du ja schon öfter gesagt, dass du dass sie ja deine Trauer völlig erdrückt hat, ja, also dass du sozusagen deine eigene Trauer gar nicht finden konntest.
Nee.
So. Und ich glaube halt tatsächlich auch, dass man sich in so einer Konstellation nicht helfen kann. Also du warst die falsche Person, um ihr durch diese Trauer zu helfen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es mit elendem, schlechten Gewissen verbunden ist und so. Aber ich glaube, dass das eigentlich das Richtigste war, was du hättest machen können. Und das ist eben, man hat halt auch eine Verantwortung für sich selbst, weißt du? Auch deine Mutter hat eine Verantwortung dafür, sich Hilfe zu holen, und zwar die richtige Hilfe. Und da bist du nicht, du bist dafür nicht verantwortlich.
Nee.
So. Und ich glaube eben auch, dass das macht halt Trauer auch, ne? Mit einem, dass man einfach merkt, wo liegen meine Grenzen.
Ja, genau.
Und wo muss ich für mich sorgen? Und ich glaube eigentlich, dass das nur richtig ist. Ich denke ja immer, wenn das alle Leute machen würden und alle Leute könnten, dann gibt's halt viel weniger Scheiß.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das all diesen ganzen Veränderungen, die sich in Beziehungen ergeben und so, dass das die Grundlage dafür ist, dass sich eigentlich sowas halt in dir verschiebt und du plötzlich Sachen merkst und deine Grenzen kennenlernst und im besten Falle eben die auch benennen und so deine Beziehung danach einrichten kannst, dass möglichst wenig von diesen Grenzen überschritten werden.
Ja.
Und man so sich da so einrichtet. Und wenn man dann irgendwann mal begreift, ich meine, als mein Bruder gestorben ist, war ich ja auch schon 37, da, also richtig erwachsen und so, ne? Und das war ja ein Unterschied zu 19.
Ja, ja, klar.
Wenn man das in der Hand hat oder dass man das machen kann überhaupt, war für mich, ist mir da wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, ich kann mein Leben in die Hand nehmen, ich kann das ändern. Ich bin nämlich erwachsen und niemand darf mir mehr sagen, was ich machen darf und was nicht. Das kann ich selber bestimmen. Und das ist verrückt, das klingt jetzt so banal, aber das war eine Einsicht, die mir auch so ein bisschen Lebensfreude einfach so zurückgegeben hat, weil ich dachte so, nee, Moment mal, ist auch voll geil. Ich kann selber entscheiden, was hier ist. Klar, ich bin verantwortlich für ein paar Leute, aber hey, im Grunde kann ich selber entscheiden und so es mir so einrichten, wie es mir gefällt.
Ja.
Das fand ich ganz schön cool.
Und das ist ja auch was, was, glaube ich, also ich glaube, das haben voll wenige Menschen, gerade in Bezug auf Familien, weil diese Familien ja, diese ganzen Familiengeschichten, die sind ja mit so viel Erwartungen und was man tun soll und dass man sich dankbar zeigen soll und dass man sich schuldig fühlt, weil man irgendwelche Dinge nicht tut. Und das ist ja so falsch.
Ja. Neulich den schönen Satz gehört, Schuldgefühle sind gar keine Gefühle, sondern nur irrgeleitete Gedanken.
Ja, richtig. Und in Bezug auf die Familie, also ich muss sagen, ich habe das auch erst kürzlich so einen Moment gehabt, wie du beschreibst, dass ich gemerkt habe, ich bin denen nichts schuldig. So.
Und genau.
Ja. Bestimmte Dinge, nee, mache ich nicht. So. Da widersetze ich mich jetzt einfach. Und das ist, ich glaube, wenn man das macht, ist das ja eine totale Revolution innerlich. Ja. Also ja. Das ist ja sowas, was man noch nie vorher auch nur gewagt hat zu denken. Und dann macht man das und man merkt, boah, das geht das, und ich darf das.
Oder ich kann das einfach machen.
Ja.
Und ich kann möglicherweise auch besser mit den Schuldgefühlen leben, als damit mich da jedes Mal anzupassen und immer wieder die Luft anzuhalten.
Ja.
Ja.
Ja, ist interessant.
Ne? Mhm. Ja, warte mal, und was hatte ich denn noch auf meinem Zettel? Ach ja, Freunde.
Also ich finde, dass zu dem Freundesthema die Grenzen auch total gut passen.
Ja.
Weil das war bei mir auch so, dass ich so das Gefühl hatte, also zum einen hat sich mein Freundeskreis schon auch echt verkleinert dadurch.
Ja.
Also ich hatte vorher viel mehr das Bedürfnis, also ich hatte auch so einen ganz großen Bekanntenkreis und habe mich da immer so gekümmert und war immer die, die irgendwie das auch aufrechterhalten hat und auch, also zum Beispiel so alte Freunde, wo ich jetzt heute das Gefühl habe, wir haben uns gar nicht mehr so richtig was zu sagen und das muss ich nicht. Das muss gar nicht sein. Das hatte irgendwie seine Zeit und das kann ich auch irgendwie gut loslassen. Es war aber damals irgendwie anders. Da habe ich an so ganz vielen Sachen festgehalten und hatte auch so einen großen Bekanntenkreis. Und das ist von einem Tag auf den anderen eigentlich wirklich, also ich musste das sowieso verkleinern, weil ich gar nicht konnte. Also ich konnte ganz viel nicht mehr, was vorher ganz normal war. Aber auch auf lange Sicht hat sich das wirklich verändert, dass ich so mittlerweile merke, mir sind so Beziehungen oder Bekanntschaften, die relativ oberflächlich sind, oder eben alte Freundschaften, die aber einfach gar nicht mehr das sind, was sie mal waren, das kann ich irgendwie einfach sein lassen. Und das fand ich total gut.
Wow. Das ist bei mir ganz anders. Soll ich dir das mal sagen?
Ja. Erzähl mal.
Meine Freundschaften haben sich überhaupt nicht verändert.
Okay.
Also überhaupt nicht. Also es gab natürlich, als ich 19 war, habe ich neulich erst drüber nachgedacht, gab es so, das war alles noch ein bisschen anders, da hat man ja auch andere Freundschaften gehabt als jetzt, gab es so ein Pärchen, die sich meiner so ein bisschen angenommen haben, weil der Mann von den beiden, der hatte nämlich auch irgendwie beide Eltern verloren und der wusste halt einfach,
was du denn gerade?
Der kannte halt den Scheiß, das Übliche. Der wusste genau, was los ist und so. Und die haben mich halt immer ein bisschen mit weggenommen da, dass ich nicht immer nur bei meiner Mutter war.
Cool.
Wenn ich am Wochenende da war und haben sich so ein bisschen um mich gekümmert und so aufgenommen. Ich war am Ende auch deren Trauzeugen. Es tut mir leid, dass ich so eine schlechte Trauzeugin bin. Ich melde mich bald wieder. Also das waren so Freunde, die herausgestochen haben. Die gibt's immer mal. Aber jetzt bei dieser inneren Revolution, wo ich festgestellt habe, ich kann ja selber entscheiden, was ich will und so, sind meine Freunde und in diesem ganzen Trauerprozess auch, die haben, also die Freundschaften, die ich vorher schon gepflegt habe, die sind bestehen geblieben, das hat ja überhaupt keinen Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Also manche konnten besser damit umgehen als andere. Aber ich habe denen, die irgendwie ein bisschen awkward waren und es nicht so richtig wussten, den habe ich auch sofort verziehen. Da kann ich ganz großherzig sein und habe halt gesagt, ja, du bist halt scheiß da drin, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja schließlich schon lange Freunde und so. Bräuchte jetzt was anderes oder so. Aber man hat ja dann immer so, ne, Leute, denen man, wenn es einem richtig schlecht geht, halt schreiben kann. Und dann schreiben sie zurück. Zum Beispiel, das reicht mir manchmal auch. Das ist auch so eine lustige Sache, weil ich so ein paar englische Freunde habe. Und oft, wenn mir was richtig, richtig ganz doll weh tut, muss ich denen zuerst schreiben, weil ich das dann in einer anderen Sprache sagen kann. Und dann ist das so ein bisschen weiter weg von mir. Und dann übe ich damit sozusagen, das auszusprechen. Und die sind das jetzt nun mittlerweile auch gewöhnt und können darauf reagieren. Ja, also ich habe eher gewonnen an Freundschaften dazu. Dich zum Beispiel.
Das ist wahr, das stimmt. Und ich habe dich auch gewonnen. Ja, also ich muss auch sagen, es ist nicht so, dass das bei meinen tiefen Freundschaften, also bei meinen engen Freundschaften wirklich irgendwas aussortiert hätte oder so. Das kann ich nicht sagen. Also es gab auch da, wie du sagst, Leute, die besser und schlechter damit umgegangen sind. Und ich glaube, es gab vor allem Leute, die so eben dieses, dass ich für mich plötzlich gemerkt habe, wo sind eigentlich meine Grenzen? Ich glaube, da gab es die meisten Probleme damit, dass ich so angefangen habe, mich zu fragen, was will ich eigentlich von meinem Leben und was will ich nicht? Und das dann auch ziemlich radikal irgendwie umgesetzt habe. Ne, also, dass ich dann zum Beispiel meinen Job gekündigt habe, was ein unbefristeter, sowieso schon Teilzeitjob war, der mir genug Zeit gegeben hat, das zu machen, was ich machen will und genug Kohle hatte, um das zu machen, was ich machen will und keinen Plan B hatte. So ja. Und dann erst mal ein Jahr arbeitslos war. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Ja, vorher war es halt möglichst wichtig, irgendwie da immer schön weiter dran zu basteln und ja, Karriere zu machen und den sicheren Job nicht aufzugeben und schön irgendwann die Abteilungsleitung von irgendwas zu übernehmen und so, ja. Mhm. Und das war dann halt plötzlich einfach anders. Und plötzlich waren mir ganz andere Sachen wichtig. Und ich glaube, dass das viele Leute nicht kapiert haben. Mhm. Und ich glaube, dass es vielen Leuten Angst gemacht hat, die vielleicht ähnliche Bedürfnisse haben oder hatten, nicht zufrieden waren mit ihrem Leben und sich so einen Schritt aber nicht getraut haben.
Oh ja, das kann gut sein, ne?
Und ich glaube,
das ist schwierig. Also das kann man ja nicht einfach so. Muss man ja schon ganz schön mutig sein.
Ja, und ich meine, ich habe das ja auch. Also ich meine, ich sag immer so schön, bei mir musste sich jemand das Leben nehmen, in den ich verliebt war, damit ich diese Schritte gegangen bin, ne? Und ich habe davor auch viele Jahre damit gehadert. Das war nicht so, dass das von heute auf morgen kam. Ich hätte das natürlich vorher machen können, weil ich mit ganz vielem unzufrieden war. Aber das war halt wie so ein Brandbeschleuniger.
Ja.
So. Und auch dieses Nichtstun, also dass ich dann sozusagen mir die komplette Erlaubnis dafür gegeben habe, das auszuleben. Also diese Trauer so auszuleben, wirklich nichts zu tun. Und da gab es ja wirklich Leute, die mich so gefragt haben, ey, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ja, Leute sterben doch halt. Hä, was tust du da? Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass die das total provoziert hat, dass ich mir sozusagen diesen Raum genommen habe und die Zeit und so.
Hättest du mal zurückfragen müssen, das hätte mich auch interessiert. Fühlst du dich dadurch provoziert?
Entschuldigung, fühlst du dich davon vielleicht provoziert?
Ja.
Genau, aber also das sind eher so, also das sind Dinge, die schon da waren, aber wie gesagt, so die engen Freundschaften hat das nicht wirklich.
Aber das spricht vielleicht auch für unsere Freundschaften.
Das glaube ich auch.
Ja.
Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass ich eine weitere enge Freundin durch Stefans Tod bekommen habe. Und das ist nämlich Daniela. Hallo Daniela. Und wir kannten uns nämlich gar nicht, als Stefan gestorben ist. Und die hatte auch eine kurze Beziehung zu ihm irgendwann mal, von der ich auch nichts wusste. Und da hatte mir ein gemeinsamer Freund geschrieben, ey, da gibt's so eine Frau und die ist auch gerade total lost und würde gern mal mit dir reden. Und dann habe ich das gemacht und wir haben ganz viel Schnaps getrunken und uns sofort total gut verstanden und konnten extrem gut über alles sprechen.
Das ist toll.
Und dann haben wir uns ein Auto zusammengekauft. Genau, wir teilen uns dieses Auto immer noch. Und als wir die erste Ausfahrt mit diesem gemeinsamen angeschafften Auto gemacht haben, haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, ey, wenn der uns sehen könnte, der würde kotzen.
Oder vielleicht
was
auch nicht.
Was wir uns erzählen,
ja,
über
so
den.
Ja.
Und ja, was wir jetzt alles wissen.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen, Caro. Weil du hast gesagt, dass das, und das kenne ich ja nun wiederum nicht, dass das was anderes ist, wenn jemand sich das Leben nimmt oder wenn jemand stirbt, in den man verliebt ist oder mit dem man körperliche Beziehungen, eine Liebesbeziehung hatte.
Mhm.
Was gibt's denn da dazu?
Ja, jetzt sind wir schon beim zweiten Teil, ne? Sozusagen, wie die Beziehung zum Toten eigentlich deine Trauer verändert. Ich hatte das Gefühl, dass es extrem anders ist, weil du wirklich, also gerade was Sexualität angeht, ich meine, die körperliche Ebene, das ist ja sowas, was so keine Entsprechung hat ansonsten. Ja, das ist ja sowas ganz anderes. Deswegen glaube ich ja auch immer, dass Sex und Tod und so irgendwas miteinander zu tun haben.
Die Folge kommt noch.
Genau. Und das war halt so dieses Ding, weißt du, also Trauer hat ja auch was extrem, das hat ja was mit dem toten Körper zu tun. Also auch diese ganzen Dinge, gerade wenn es ein gewaltsamer Tod ist, diese Bilder, die man dann im Kopf hat, wie der jetzt aussieht, ne, wie der ausgesehen hat, nachdem er das gemacht hat, wo der jetzt liegt, diese ganzen Dinge. Aber auch wenn es ein ganz normaler Tod ist, du stehst halt plötzlich vor so einem Körper, vor so einem toten Körper, der aber nicht mehr der ist, der er mal war. So. Und genau diesen Körper hast du halt angefasst und warst mit dem total nah, ja. Und warst in seinem Körper drin oder der war in deinem Körper drin. Und dieser Körper ist jetzt tot und liegt da kalt. Das ist echt was ich ganz krass fand, diese Erfahrung. Diese Erfahrung zu machen, dass jemand, der dir körperlich so nah war und der dir da so nah gekommen ist, dass genau dieser Körper dann plötzlich jetzt nur noch totes Fleisch ist.
Wow. Da sind ganz viele komische Gefühle drin, oder?
Ja.
Das ist was Abschreckendes. Auch super traurig.
Wahnsinnig traurig.
Wahnsinnig traurig, ja.
Und halt so volle Kanne Vergänglichkeit, ne? Also, ja. Dass man halt einfach eigentlich echt nur so Materie ist, die mal lebt und dann auch wieder nicht und dann einfach nur noch zerfällt.
Wow.
Das finde ich ganz schön krass. Naja, und ich glaube aber schon auch, dass dieses Verliebtsein in jemanden, das habe ich ganz lange gar nicht kapiert. Also Stefan und ich hatten eine extrem komplizierte Beziehung. Wir hatten uns ja auch schon 2,5 Jahre getrennt, bevor er gestorben ist. Und wir hatten auch nur eine ganz kurze Beziehung. Wir waren eigentlich wirklich nur, ich würde sagen, ein halbes Jahr richtig zusammen. Und dann folgten halt so 2,5, 3 Jahre, wo wir irgendwie so darum gerungen haben, mal so on and off. Und ich ihn aber auch nicht loslassen konnte, er mich auch nicht so richtig loslassen konnte. Und dass ich aber zu dem Zeitpunkt wirklich einfach noch knallhart verliebt in den war, das ist mir erst viel, viel später aufgegangen. Also das sage ich so auch erst gar nicht so lange.
Wow.
Und ich glaube, da musste ich auch vorhin dran denken, als du das mit der Rolle gesagt hast, dass da plötzlich die Leute so verschiedene Rollen haben in ihrer Trauer. Ich glaube, was es mir da auch so extrem schwer gemacht hat, war eben, also da sind dann plötzlich lauter Frauen aufgetaucht, von denen ich keine Ahnung hatte. Unter anderem eine Frau, die eben zu dem Zeitpunkt, als er sich das Leben genommen hat, seine Freundin war. Und das weiß ich auch erst seit kurzem, sozusagen dieses, dass ich darin überhaupt keinen Platz hatte. Also in meinem Gefühl war ich eigentlich seine Freundin, auch wenn das offiziell nicht mehr so war. Und ich mir das auch nicht eingestanden hätte damals, das sozusagen, dass ich das so fühle. Und dann waren da aber plötzlich Leute, die das so offiziell für sich beansprucht haben, ne, so. Und wahrscheinlich auch mit Recht für sich beansprucht haben. Und das ist natürlich der Horror, weil du bist völlig lost. Du weißt plötzlich gar nicht mehr.
Also das heißt, du hast Liebeskummer und trauerst gleichzeitig noch.
Genau.
Also,
ziemliche Scheißkombination.
Also eins von beiden ist ja schon schlimm genug.
Naja, und du trauerst nicht nur um jemanden, du trauerst auch für jemanden, ne? Also du trauerst darum, was derjenige da für ein Leben geführt hat und dass das Leben so zu Ende gegangen ist und alles, was damit einhergeht. Das ist extrem komplex. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich hatte, und zwar in unserer Folge mit Kerstin von der Hude, wo es um was ganz anderes ging, nämlich was passiert, wenn Babys sterben und was frühverwaiste Eltern brauchen. Und die hat einen Satz gesagt, da ist mir echt, sind mir Schuppen von den Augen gefallen. Die sagt, dass die Eltern, selbst wenn es absehbar ist, dass Kinder früh sterben in der Schwangerschaft, also oder eben nur ganz kurz leben werden oder totgeboren werden oder so, dass sie die Eltern ermutigen, trotzdem eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen. Mhm. Eben schon während der Schwangerschaft, aber auch danach, dass man das Kind eben nochmal sieht, auch dass man sich vom toten Kind verabschiedet und dass man das alles mit so viel Liebe irgendwie macht, wie es irgendwie geht, weil sie sagte, dass eben erwiesen ist, dass wenn man eine ambivalente Beziehung zu dem Verstorbenen hat, dass das die Trauer halt ganz krass erschwert. Mhm. Und je besser die Beziehung zu demjenigen ist, der stirbt, desto, naja, leichter kann man nicht sagen. Ne?
Geradliniger.
Aber genau, deswegen, also umso besser schafft man es, mit der Trauer umzugehen. So. Und das fand ich total interessant, weil das hat mir dann auch nochmal in Bezug auf Stefan gezeigt, dass du bist halt mit ganz vielen anderen Dingen erstmal noch beschäftigt, die on top kommen, ne? Du bist damit beschäftigt, dass jemand tot ist.
Ja.
Aber du bist auch damit beschäftigt, ich war damit beschäftigt, dass der sich das Leben genommen hat und du bist damit beschäftigt, irgendwie aufzuarbeiten, was da eigentlich alles zwischen euch war und die Kompliziertheit dieser Beziehung irgendwie in den Griff zu kriegen und damit klarzukommen, dass da jetzt nichts mehr gut wird dran.
Oh, das ist wirklich schlimm. Oh.
Genau.
Oh, ich kann mir das nicht. Aber auch gerade ein bisschen übermäßige Empathie mit Liebeskummer-Menschen. Oh, wenn ich mir das so vorstelle, ja.
Du Arme, das ist ein Scheiß. Und dann machen wir auch noch eine Beziehungsfolge.
Ja, naja, das war jetzt so nicht geplant. Aber ich habe jetzt gedacht, um der radikalen Offenheit zuliebe.
Genau.
Ja, sag ich es halt einfach.
Ja, aber ich wollte dazu auch noch was anderes sagen, sozusagen zu diesem Thema komplizierte Beziehungen. Weil da habe ich gerade neulich, haben wir einen Artikel über Facebook geteilt, den ich total interessant fand. Es war eigentlich nur was ganz Kurzes aus der Washington Post. Und dieser Artikel hieß Grieving for the parents you had and for the parents you wish you'd had. Ja. Und da ist eben auch genau, und da dachte ich so, okay, da kommt auch dieses Thema ambivalente Beziehungen wieder rein. Weil du trauerst eben, wenn du eine komplizierte Beziehung zu deiner Familie hast, sagen wir mal zu deiner Mutter hast, und die stirbt, dann trauerst du eben nicht nur um diese Person, die da gestorben ist, sondern im Zweifelsfall eben auch um die Beziehung, die du nie gehabt hast. Oder die Beziehung, von der du dir gewünscht hättest.
Das kann man aber auch schon, bevor jemand tot ist.
Ich glaube aber, dass es oft Menschen nicht tun. Weil das ist ja nicht...
Das stimmt.
Das liegt ja nicht auf der Hand, weißt du? Nur weil du eine komplizierte Beziehung zu deinen Eltern hast, heißt das ja nicht, dass du auf dem Schirm hast, dass es da eigentlich was zu betrauern gibt. Mm. Und ich glaube, dass das halt oft in dem Moment zutage kommt, wenn jemand kapiert, okay, der ist jetzt oder die ist weg. Und
es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwas aufzulösen.
Genau, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass das nochmal einen Dreh gibt. Dass man sich nochmal ausspricht.
Oder umarmt.
Umarmt, dass man irgendwie, ja, also dass irgendwas nochmal besser wird, als es ist, sondern du musst jetzt damit leben, dass du diese verdammte komplizierte Beziehung hattest, die du hast. Und das finde ich spannend, weil darüber habe ich, eigentlich ist es ja klar, ne, dass man irgendwie so denkt, okay, jemand, wenn man zu jemandem eine ambivalente Beziehung hat, das erschwert die Trauer. Aber dann habe ich noch mal gedacht, ja, mir hat das so ein bisschen die Augen geöffnet, gerade was so familiäre Beziehungen angeht, weil ich immer gedacht habe, na ja, gut, wahrscheinlich ist es doch viel schlimmer, wenn jetzt deine Mutter irgendwie deine beste Freundin war und du immer alles mit der gemeinsam gemacht hast und die deine Vertraute war und die stirbt, das ist ja total schlimm.
Ja.
Viel schlimmer, als wenn du irgendwie eine komplizierte Beziehung zu deiner Mutter hattest und sowieso ganz viel Distanz schon da war. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Das sind einfach ganz unterschiedliche Formen von Trauer, die ganz krass unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen.
Also dein abgeleiteter Rat an Leute mit komplizierten Elternbeziehungen wäre, fangt früh an, euch damit auseinanderzusetzen, damit, wenn es mal so weit ist, die Trauer nicht so hart über euch hereinbricht. Das ist ja eh immer ganz gut. Sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist eine Tätigkeit, zu der wir dringend raten. Jetzt vielleicht mitbekommen habt hier so aus unseren Podcast-Gesprächen.
Ja, irgendwie haben wir jetzt vergessen, noch ein paar von unseren weiteren Antworten bei Instagram irgendwie vorzulesen. Aber ich fand es total interessant, weil es wirklich wahnsinnig gemischt war. Also manche haben so geschrieben, ja, manche Freundschaften sind einfach stumm ausgelaufen. Die anderen haben geschrieben, sie sind viel intensiver und achtsamer geworden und so. Also da gibt's echt so die gesamte Bandbreite von allem.
Ja, und vor allem eben immer wieder zwischendrin dieses, ich bin stärker geworden, ich habe gelernt, achtsamer mit mir umzugehen, meine Grenzen zu respektieren.
Ja, und ich glaube, erwarte
das von anderen auch.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich die Quintessenz von all dem, dass man sich halt selbst total verändert. Ne? Trauer verändert einen. Und natürlich verändert es dadurch komplett die Beziehung. Und dass ich das eben wahnsinnig tröstlich finde. Weil ich hatte zum Beispiel ja in der, oder ich hatte in der Trauer ja immer wahnsinnig Angst davor, dass die Trauer irgendwann weggeht und dass alles wieder ist, so ist wie vorher. Und dass es keine Spuren hinterlässt. Und das ist natürlich totaler Bullshit, weil du veränderst dich halt krass in der Trauer. Und genau das finde ich eigentlich sehr tröstlich. Das ist mein Wort zum Sonntag.
Oh, das ist ein sehr schönes Wort. Und du hast mit Trost aufgehört.
Okay. Ich habe mit Trost aufgehört und...
Du bist eine Todesexpertin, würde ich sagen.
Ja. Und ich bin auch die Social Media und Werbeexpertin und würde jetzt noch mal unseren kleinen Werbeblock einspielen.
Das war echt eine gute Überleitung.
Weil ihr ja, wie ihr alle wisst, wenn ihr uns länger schon zuhört, dass wir ein spendenfinanzierter Podcast sind. Wir verdienen kein Geld und sind total darauf angewiesen, dass ihr uns unterstützt, was ihr macht, was großartig ist. Wir freuen uns jeden Monat wieder, wenn jemand dazukommt.
Vielen Dank.
Tausend Dank dafür. Und wenn ihr das, die ihr das noch nicht tut, auch machen wollt, könnt ihr auf unsere Seite gehen, endlich.cc. Da gibt's eine Seite unterstützen und da stehen alle Möglichkeiten. Wir haben eine Steady-Seite, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt und dafür kleine Geschenke bekommt. Oder ihr könnt auch einfach den PayPal-Button hitten und uns eine Spende einmalig geben. Oder ihr könnt uns auf Social Media folgen oder uns einfach Liebesbotschaften schicken. Das motiviert uns nämlich auch immer sehr zum Weitermachen.
Total, das stimmt. Ja.
Und jetzt kommen noch die Fahrradgedanken heute von dir, Susanne.
Ja, passend.
Wir sagen schon mal Tschüss.
Tschüssi.
Fahrradgedanken.
Deine Haare fliegen, der kalte Wind beißt in deinen Augen, du siehst verschwommen und dein Herz rast. Du trittst in die Pedale. Schmerz macht deine Brust ganz eng, atmen ist schwierig, Tränen laufen aus deinen Augen, der Fahrtwind pustet sie über deine Wangen. Du trittst schneller, atmest mit offenem Mund ein und spuckst, schreist, wirkst diesen Schmerz heraus. Je schneller du fährst, desto besser geht es. Du rast vorbei, die Leute schauen dir nach. Ich lächle dir zu.
Wir werden alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen.
Endlich. Vorbei.